Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich bin ganz, ganz froh, dass ich unter Ihnen sein darf und so ja, heute Vormittag und Mittag oder Nachmittag zu Unterricht geben kann. Nun, Schwester Elisabeth hat mir das Thema gegeben, psychosomatische Erkrankung oder psychosomatische Veränderung. Und es ist eine sehr interessante, ein sehr interessanter Bereich. Und so möchte ich dieses Thema gerne behandeln. Aber zuerst möchte ich einen Überblick, wie wir, die in dem Heilberuf tätig sind, von den organischen Krankheiten und auch sogenannten psychosomatischen Krankheiten verstehen. So wollte ich so einige Vergleiche hier ziehen. Also psychosomatische Erkrankung. Aber im 19. Jahrhundert, als der bekannte Pathologe Virchow sogenannte Zellpathologie so gegründet hat, mit der er praktisch alle Krankheiten auf die Pathologie in den Zellen reduziert hat, ja, haben die Mediziner grundsätzlich die Krankheiten als Krankheiten an den Zellen verstanden und die Erforschung über die Zellen haben also sehr viele Befunde erbracht. Während die Medizin als praktisch die Störungen der Körperzellen verstanden worden war, so entfremdete sich die Psychiatrie von der Hauptströmung der Medizin. Und die Psychiatrie war irgendetwas, was Geistiges, was mit der oder mit den Zellen überhaupt nichts zu tun hat. Und vor allem, als die Psychotherapie im deutschsprachigen Raum von Freud so entfaltet worden und auch entwickelt worden war, entfremdete sich die Psychotherapie von der Medizin mehr und mehr, so dass man überhaupt nicht irgendeine Verbindung zwischen dieser Zellpathologie und Psychiatrie herstellen konnte. Aber in den etwa 20er Jahren dieses Jahrhunderts haben die Nachfolger von Freud oder Schüler von Freud angefangen, eine Verbindung zwischen dieser Zellpathologie oder Körper und auch diesen Geistesstörungen oder geistigen Störung, also oder hauptsächlich Neurose, herzustellen, indem sogenannte psychosomatische Bewegung gegründet worden war. So, dann wollen wir hier noch einmal versuchen. Psychosomatische Erkrankung. Zuerst mal Überblick. Und ich möchte hier ein Vergleich zwischen der somatischen Krankheiten und psychosomatischen Krankheiten und dazwischen, was Sigmund Freud als Konversionsreaktion genannt hat, darlegen. Organische Erkrankung. Dann in der Mitte Konversionsreaktion. Ich erkläre Ihnen, was das ist. Dann psychosomatische Erkrankung. Konversionsreaktion. Das war ein Spezialgebiet von Freud, um seine Neurosenlehre aufzubauen. Nämlich, es gab Menschen, die offensichtlich verschiedene körperliche Beschwerden also hatten und auch damit zum Arzt kamen. Aber der Arzt konnte den Hintergrund oder organischen Hintergrund für diese Krankheitserscheinungen gar nicht finden. Außerdem waren diese Erscheinungen überhaupt nicht anatomisch, so dass die ersten Psychotherapeuten angefangen haben, diese Menschen unter Hypnose zu setzen und im hypnotischen Zustand offenbarten die kranken Menschen den seelischen Hintergrund, verschiedene Konflikte, mit denen sie nicht fertig geworden sind. Und diese körperlichen Beschwerden hatten so einen appellativen Charakter, so etwas sehr Symbolisches. Und ich hatte auch selbst in meinen Anfängerjahren eine Patientin gehabt, die nicht gehen konnte. Und ihre Muskeln der Beine waren bereits atrophiert. Sie hatte große Schwierigkeiten zu gehen und musste orthopädische Schuhe verordnet bekommen und Gehübungen machen. Aber diese Gehstörung ließ sich neurologisch überhaupt nicht erklären. Ich habe diese Patienten nicht unter Hypnose setzen müssen in der Unterhaltung mit ihr. Nahm sie alle Mut zusammen, um mir den seelischen Hintergrund, persönlichen Hintergrund anzuvertrauen. Unter einer Qual, unter einer solchen Angst hat sie aber ihre Geschichte mir erzählt. Und dabei hatte ich den Eindruck, dass diese Beschwerden, die sie hatte, ihren persönlichen, seelischen Not symbolisch darstellte, als ob der feste Boden unter den Füßen gezogen worden wäre. Sie hatten so ein Erlebnis gehabt. Dann fiel sie um und wollte sie nicht mehr aufstehen. Sie hatte keinen festen Boden unter den Füßen. Und dieses Erlebnis war symbolhaft in ihrer Gehstörung ausgedrückt. Aber nachdem sie diese Geschichte offenbart hatte und eine Katharsis stattfand, sie fiel in Ohnmacht um. Aber sie hatte keinen epileptischen Anfall und diese Ohnmacht war sicherlich nicht lebensgefährlich. Ich empfand es auch etwas theatralisch. Ich habe sie einfach in Ohnmacht zunächst mal im Stuhl liegen lassen. Ich habe gar nichts unternommen. Ich habe sie die ganze Zeit beobachtet. Und etwa 5 Minuten später kam sie wieder zu sich. Aber das war für sie ein Wendepunkt. Ich hatte nichts Besonderes gemacht. Sie hat aber diese Not zum ersten Mal richtig bei einem anderen Menschen so ausgebreitet und fühlte sich akzeptiert, angenommen und diese Katharsis hatte ihr sehr gut getan, so dass sie eine neue Motivation bekam, die Gehübung mit der eigenen Initiative und Motivation so aufzunehmen und wieder zu laufen. So etwas hat Freud und seine Freunde vor etwa 100 Jahren erlebt an kranken Menschen. Und das hat er als Konversionsreaktion genannt. Das heißt, seelische Nöte werden konvertiert oder verändert und transformiert in körperliche Beschwerden. Nun, hier möchte ich dann hier Vergleich sehen, was sind dann die Auslöser für diese drei unterschiedlichen Kategorien. Zunächst mal generell. Genereller Auslöser ist für die organische Erkrankung somatogen. Soma bedeutet im Griechisch Körper. Organische Erkrankungen haben körperlichen Auslöser, während Konversionsreaktion psychogen ist, eindeutig psychogen. Bei psychosomatischen Erkrankungen hat man in den 20er Jahren bis etwa 60er Jahren davon gesprochen, dass der generelle Auslöser oder Hintergrund psychogen sein muss. Aber dieser Gedanke ist allmählich untergegangen. Es lässt sich nicht aufrechterhalten, dass der Auslöser von psychosomatischen Erkrankungen rein psychogen ist, sondern es ist, wie die Bezeichnung hier heißt, das ist psychosomatogen. Psychosomatische Störungen und psychosomatische Erkrankungen haben sowohl psychische als auch somatischen Hintergrund. Sie lassen sich nicht ganz trennen, und das werde ich auch heute mehr erklären. Spezifisch werden organische Erkrankungen durch zum Beispiel Mikroorganismen ausgelöst, Bakterien oder Viren oder solche Würmer, die Krankheiten nicht wahr auslösen, oder Tumor, pathologische Zellveränderungen können organische Erkrankungen auslösen. Oder Trauma, physisches Trauma, also Erschütterung oder Risse oder auch Gewebeverlust. Solche Traumata können organische Erkrankungen auslösen. Während bei der Konversionsreaktion psychologische Traumata vorliegen. Und dieser Gedanke war auch seit Freud wieder etwas untergegangen. Er hatte seine eigene Neurosenlehre aufgebaut, bei der das seelische Trauma, psychologische Trauma nicht so große Rolle gespielt hat, sondern er hat als Konflikt dieses ganze Gebiet thematisiert, in dem innerlich, in der Seele, so ein Konflikt geschehen zwischen dem sogenannten Über-Ich und dem Es. Mit dem Es meint er so ein Trieb. Und mit dem Über-Ich meint er das Gewissen oder auch soziale Regeln. Zwischen diesen sozialen Regeln und Regeln, die man in seinem Geist verinnerlicht hat, und auch dem eigenen Trieb entstünden Konflikte. Und wenn man nicht mit diesem Konflikt sinnvoll fertig wird, dann würde man an einer Neurose erkranken. Das war, ganz grob gesagt, die Grundlage der Neurosenlehre von Freud. Während ursprünglich dieses psychologische Trauma im Erlebnis mit anderen Menschen, mit der Umwelt verstanden worden war, dass dann innerlich in einem entweder seelische Nöte hervorbringt oder auch körperliche Reaktionen als Konversionsreaktion hervorbringen würde. Und dieser Gedanke ist in den letzten etwa 25 Jahren wieder neu aufgegriffen worden, so dass der Zusammenhang zwischen dem Trauma oder traumatischen Erlebnis und seelischen und körperlichen Reaktionen neu von den Fachleuten aufmerksam beobachtet werden. Bei psychosomatischen Störungen hat es auch mit traumatischen Erlebnissen durchaus zu tun, aber viel mehr emotionale Belastungen. Werden als spezifischen Hintergrund der psychosomatischen Erkrankung angesehen. Welche Organe sind bevorzugterweise betroffen? Betroffene Organe. Bei organischer Erkrankung ist es ja ganz klar, alle, sämtliche Organe können auch erkranken. Bei Konversionsreaktionen ist bevorzugterweise sensorisches und motorisches System . Es gibt Leute, die so eine Parästhesie haben, also ganz komisches Empfinden, Kribbelempfinden haben, wie man Handschuhe tragen würde. Nur ab hier, die ganze Hand ist taub oder kribbeln. Oder auch wie Socken, als ob man Socken anhaben würde. Und nur von da ab unten vom Fuß ist taub. Oder auch, je nachdem, ein Ring ist hier und von da ab ist so ein bestimmtes Bereich der Extremitäten kann taub sein. Aber das entspricht nicht der anatomischen Gliederung. So dass betroffene Organe hier nicht, also sämtliche Organe sein können, sondern und auch anatomisch ganz klar definierbar sind, sondern also sensorische, also komisches Gefühl oder auch motorische, wie bei dem ersten Beispiel, dass diese Dame Gehstörung hatte. Bei psychosomatischen Erkrankungen ist bevorzugterweise vom vegetativen Nervensystem versorgte Organe. Wir werden auch später sehen, welche Organe hauptsächlich vom vegetativen Nervensystem versorgt werden. Und so lassen sich ein bisschen voneinander unterscheiden. wie ist das mit dem Gewebepathologie? Bei organischer Erkrankung lassen sich die Gewebepathologien feststellen, während bei der Konversionsreaktion keine Gewebeveränderung nachweisbar ist, wenn man unter dem Mikroskop die Zellen untersucht, findet man gar keine Veränderung, pathologische Veränderung bei der Konversionsreaktion. Wie ist das mit dem bei der psychosomatischen Erkrankung? Da findet man Gewebeveränderung. Psychosomatische Erkrankung ist auch somatische Erkrankung. Das ist keine eingebildete Krankheit. Wie ist das dann mit dem Effekt auf Suggestion? Bei der somatogenen Erkrankung üblicherweise gibt es keinen Effekt auf Suggestion. Während bei der Konversionsreaktion ganz starker Effekt auf Suggestion vorhanden ist. Wie ist das bei der psychosomatischen Erkrankung, wenn man suggeriert wird oder auch hypnotisch angegangen wird, ganz grob zu sagen, wird es einen Effekt haben? Ja, das ist kaum, hat es einen Effekt. Und das ist das Interessante. Bereits in den ersten Hälfte von den 70er Jahren hat Professor Bräutigam, er ist der Chefarzt von der psychosomatischen Klinik in der Universität Heidelberg, einen sehr bekannten Artikel geschrieben, in dem er sagte, die traditionelle Vorstellung über die psychosomatische Krankheit, das heißt, psychosomatische Krankheiten seien hauptsächlich von dem psychologischen Hintergrund ausgelöst worden, nicht mehr geltend gemacht werden könne, weil er als Psychoanalytiker viele solche Patienten behandelte, aber die übliche Psychotherapie keinen Effekt hat, sondern vielmehr medizinische, also Therapiemöglichkeiten eher heranziehen muss, um diesen Menschen zu helfen. Und vor wenigen Jahren hat man auch hier eine sehr, sehr interessante Entdeckung gemacht mit der Magengeschwür. Magengeschwür war als eine der typischen psychosomatischen Erkrankungen immer betrachtet worden. Sodass solche Patienten, also viele solche Patienten in einer psychosomatischen Klinik aufgenommen wurden und auch Psychotherapie mitmachten. Es erleichtert ein bisschen. Aber trotzdem behalten sie Magengeschwür. Und vor wenigen Jahren hat man festgestellt, es gibt Bakterien, die diese Magengeschwüre hervorrufen. Und über viele, viele Jahrzehnte hat man diese Bakterien übersehen. Und auch dementsprechendes Mittel haben sie auch herausgefunden, also ein Antibiotikum, um diese Magengeschwür mit Antibiotikum oder Antibiotika zu behandeln. Nicht nur diese Histamin-Antagonisten, was ja auch über mehrere Jahrzehnten eingesetzt worden waren, mit Erfolg. Aber jetzt mit Antibiotika geht es noch besser, so dass man sich noch einmal umdenken muss, war die Magengeschwür wirklich psychosomatische Krankheit oder somatische Krankheit? Wir werden noch weiter darüber Gedanken machen. Wie ist es mit der Motivation hinter den Symptomen? Bei organischen Krankheiten will man krank werden. Ja, das ist ja wahrscheinlich nicht, nicht wahr? Während bei der Konversionsreaktion, also offensichtliche Motivation vorhanden ist. Man will etwas appellieren, etwas klagen mit den Symptomen. Bei psychosomatischen Erkrankungen, das ist unklar. Zum Beispiel bei Colitis ulcerosa. Psychoanalytische Schulen haben verschiedene Deutungen dazu gegeben, warum man solchen Geschwür im Darm bekommt. Sehr, sehr hartnäckige Erkrankung. Chronisch. Und wenn man gar nichts tut, dann endet es meistens in Katastrophe. Aber will man so eine Krankheit haben, wenn man die betreffenden Patienten so fragt, dann würde dieser Patient also so erbost sie anschauen. Nein, sie wollen das nicht. Aber im tiefen Unterbewusstsein scheinen sie doch gewisse eher ungeklärte Problematik haben, die aber auch gleichzeitig so organische und somatische Schwächen solche Menschen auch gehabt haben müssen. Wie ist das dann mit den Endergebnis? Mit diesen Erkrankungen. Hier ist organische Störungen feststellbar bei organischen Erkrankungen natürlich. Während bei der Konversionsreaktion selektive Funktionsstörung also zu beobachten sind. Bei psychosomatischen Erkrankungen aber gibt es tatsächlich somatische Störungen. Das heißt, solche Befunde lassen sich feststellen. Zellveränderungen lassen sich feststellen. Wie ist das mit der Therapie? Helfen die Medikamenten? Oder operative Eingriffe. Bei organischen Erkrankungen, ja. Während bei Konversionsreaktionen, nein. Sie reagieren auf Medikamenten nicht. Sie reagieren auch auf operative Eingriffe. Nicht mit einer Besserung, obwohl es solche Menschen gibt, die ein Organ nach dem anderen entfernt, also bekommt, weil immer irgendwo solche Störungen da sind oder Schmerzen. Aber wenn die seelischen Konflikte nicht behandelt werden, dann bekommen sie keine Hilfe bei der Konversionsreaktion. Bei der psychosomatischen Erkrankungen, ja, helfen Medikamente. Unter Umständen auch operative Eingriffe, je nachdem. Wie ist das mit der Haltung der Patienten? Der Kranken gegenüber ihrer eigenen Erkrankung. Die Kranken, die an organischen Erkrankung leiden, die sind sehr besorgt um ihre Gesundheit. Auch bei psychosomatischen Kranken stellen wir diese Besorgtheit fest. Während bei Konversionsreaktion in erster Linie so Appelle so wahrgenommen wird. Solche Kranken wollen etwas zum Ausdruck bringen, was sie aber nicht genau definieren, was ihr Problem ist. Aber mit dem Körper und mit den körperlichen Symptomen versuchen sie mitzuteilen, dass sie eine Hilfe brauchen. Dann zuletzt anatomische Zusammenhänge. Zwischen den Symptomen bei der organischen Erkrankung, ja. Auch bei psychosomatischen Erkrankung, ja. Während, wie ich schon einige Male gesagt habe, bei Konversionsreaktion keine klaren anatomischen Zusammenhänge in den Symptomen da sind. Ich möchte hier dann als zweites, wie ist es in unserem Körper überhaupt zu einem solchen Zusammenhang gekommen, dass sogenannte Seelisches mit dem Körperlichen so in Verbindung gebracht werden, damit ein Krankheitsbild sich herausbildet, das als psychosomatische Erkrankung oder psychosomatische Störung genannt wird. Ich will hier das Gehirn so ganz einfach darstellen und einen amerikanischen Forscher hier vorstellen, Paul MacLean. Paul MacLean war Verhaltensforscher, aber auch gleichzeitig Gehirnforscher. Und er hat in den 50er Jahren zum ersten Mal diesen Zusammenhang der drei unterschiedlichen Schichten vom Gehirn thematisiert. Und das ist etwas merkwürdige Bezeichnung, aber Dreieinigkeits-Gehirntheorie vorgelegt. Das heißt, nach seiner Meinung besteht unser Gehirn aus zwei anatomisch und auch funktionell unterschiedlichen Schichten. Und in der tiefsten Schicht besteht Stammhirn. Und in der Mitte limbisches System. Beziehungsweise das wird Zwischenhirn genannt. Und hier ist Großhirn. Neokortex. Und unser Großhirn hatte die Funktion, hauptsächlich zum Denken, also logisches Denken, was auf der linken Gehirnhälfte gewährleistet wird. Und da sitzt auch bei 98% der Bevölkerung das Sprachzentrum. Und unser Denken wird ja normalerweise in der Sprache oder mit der Sprache so formuliert. Wir denken linguistisch. Es gibt prälinguistisches Denken. Das heißt, ein Denken, das noch nicht in Worte begleitet worden ist. Aber es ist schon ein Denken da. Trotzdem, unser bewusstes Denken wird logisch formuliert. Und auf der linken Gehirnhälfte wird diese Funktion gewährleistet. Aber unser Gehirn hat auch solche Funktion, die musische oder auch bildhafte, gestalterische Begriffe zu verarbeiten. Das wird auf der rechten Gehirnhälfte gewährleistet. Und sie werden synthetisiert in unserem Gehirn, so dass wir gleichzeitig, ich war dieses Logisches oder auch Musisches, verarbeiten können. Und unser sogenanntes Bewusstsein wird auch in der linken Gehirnhälfte vermutet, während das Unbewusste auf der rechten Gehirnhälfte oder in der rechten Gehirnhälfte vermutet wird. Es gibt eine ständige Kommunikation zwischen der linken und rechten Gehirnhälften. Das ist die Funktion von dem Großhirn. Stammhirn. Da sitzen die Zentren, die für die Aufrechterhaltung des Lebens unmittelbar zuständig sind. So, Kreislaufzentrum liegt im Stammhirn. Die Regulation der Körpertemperatur wird auch im Stammhirn gewährleistet. Aber auch Atmungszentrum ist auch dort. Und Schlaf- und Wachrhythmus wird auch im Stammhirn so organisiert und reguliert. Diese unmittelbar körperliche Regulationen, sie werden im Stammhirn in erster Linie reguliert. Aber was dazwischen liegt, als Zwischenhirn bezeichnet wird oder limbisches System bezeichnet wird, dieser Bereich verbindet zwischen dem Denken, der geistigen Funktionen des Großhirns und biologischen Funktionen vom Stammhirn. Und das limbische System hat eine große Beachtung gefunden in den letzten 25 Jahren etwa wegen der Depressionsforschung. Unsere Stimmung, unsere Gefühle werden in diesem limbischen System reguliert, organisiert. So dass man heute davon ausgeht, dass die Depression in erster Linie eine Erkrankung des limbischen Systems darstellt. Aber nicht nur die Stimmung, sondern auch andere Emotionen wie Angst, oder Wut. Solche Emotionen werden auch im limbischen System organisiert. Aber gleichzeitig ist das limbische System eine noch höhere, also höhere Zentren für dieses Stammhirn Funktionen. Limbisches System ist ein übergeordnetes Organ für die vegetative Funktionen. Was Stammhirn leistet, das ist eigentlich vegetative Funktion. Und das limbische System bekommt Impulse, Informationen vom Großhirn, um dementsprechend das Stammhirn zu regulieren, damit das innere Milieu homöostatisch aufrecht erhalten bleibt. Wenn wir einem stressigen Milieu ausgesetzt werden, reagiert unser Körper dementsprechend. So ein Beispiel. Wenn Sie vor dem Examen stehen, ja, wie würden Sie darauf reagieren? Bitte? Ja, das wissen Sie bald. Ja. Ja, normalerweise kommt ja so Angst, nicht? Ja, wie würde es gehen, nicht wahr, mit dem Examen? Und diese Angst motiviert Sie ja, hoffentlich, sich auf das Examen besser vorzubereiten. Aber diese, ja, Sie hoffen, aber diese Energie, sich vorzubereiten, die sind aufgeregt und wach und konzentriert, um Stoffe zu verarbeiten. Das ist eine Reaktion zur besseren Anpassung auf die stressreiche Umgebung oder Umstände. Aber damit hier geschieht, ich war eine körperliche Veränderung, die aber das Überleben für Sie garantiert. Nicht? Es ist nicht nur Examen, sondern bei allen anderen stressreichen Situationen gegenüber reagiert unser Körper dementsprechend, um unser Überleben zu garantieren. So eine spontane Veränderung wird in erster Linie im limbischen System gewährleistet. Haben Sie bis jetzt irgendwelche Fragen? Bitte schön.
Sie haben den Begriff Katharsis verwendet.
Ja.
Ich habe den nicht ganz verstanden.
Gut. Katharsis bedeutet eine Bereinigung. Das heißt, wenn man mit irgendwelchem Konflikt oder mit irgendwelcher seelischen Belastung nicht fertig wird, dann staut sich Gedanken, belastende Gedanken und belastende Emotionen in einem. Und eine typische Verhaltensweise bei der Konversionsreaktion ist, dass man dieses innere Belastende nicht also in Worte begleitet. Stattdessen, man verdrängt es. Und somit ist man ja ganz voll in seinem Gefühlstank oder Behälter, wie man auch nennen will, nicht wahr? Und gleichzeitig wegen der Angst, wenn man das loslässt, dann würde man die Kontrolle verlieren. Öffnet man sich sehr schlecht, aber unter bestimmten Umständen, bei einem vertrauenserweckenden Therapeuten zum Beispiel, lässt man diese Schleuse offen. Dann kommt dieses der ganze Inhalt aus dem Tank heraus. Und entleert man dann diese emotionalen und gedanklichen Masse. Und dieser Vorgang, dass der emotionale und der gedankliche Inhalt aus dem also Behälter sozusagen entleert wird, wird Katharsis genannt. Ja, Kathar heißt, also hinausfließt, nicht? Nasenkathar, wenn die Nase läuft, es fließt. Das wird so ausgedrückt, psychologisch. Ja. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Gut, ich möchte hier noch ein Bild projizieren, dass diese drei verschiedenen Schichten des Gehirns in Bezug auf Anatomie und in Bezug auf die Funktion darstellt. Ja, was ich hier mit rotem Stift dargestellt habe, das ist das limbische System. Ziemlich großes System. Und stellen Sie sich vor, was für Fasern hier in diesem Nerven, in diesem limbischen System durchlaufen. Millionen und Abermillionen Nervenfaser durchlaufen in diesem System, um Kortex, also Großhirn, Rinde und auch Stammhirn funktionell zu verbinden. Aber auch rechte und linke Gehirnhälfte funktionell zu verbinden. Das, was ich jetzt mit anderen Bildern dargestellt habe, möchte ich hier etwas schematischer noch einmal zusammenfassen. Stellen Sie sich vor, das ist der Mensch hier auf der linken Seite. Und da habe ich als Ereignis bezeichnet, alles, was in unserer Umwelt vor sich geht. Und wir haben eine Interaktion ständig mit unserer Umwelt. Bitte schön. Das dürfen Sie auch, ja. Bitte schön. Und das kann ein anderer Mensch sein, was ich hier als Ereignis dargestellt habe, oder tatsächlich irgendein Ereignis, wie meinetwegen ein Autounfall. Nicht? Wenn so etwas geschieht, nehmen wir mit unseren Sinnesorganen wahr. Sehen oder hören. Oder riechen, oder schmecken, betasten. Solche Sinne werden durch die Sinnesorgane wahrgenommen und werden in Nervenimpuls umgesetzt. Wie Sie wohl wissen, unser Nervenimpuls wird einmal elektrisch, zum anderen biochemisch von einer Nervenzelle zu der nächste weitergeleitet. Eine Nervenzelle wird Neuron genannt. Das wissen Sie ja, nicht wahr? Von einem Neuron zum nächsten Neuron werden die Impulse elektrisch als auch biochemisch weitergeleitet, um in Thalamus zu gelangen. Thalamus ist auch eine Struktur im Großhirn. Das ist eine Relaisstation. In Thalamus werden die Nervenbahnen umgewechselt. Ein Teil von Nervenbahnen gehen direkt in das Gehirn, um dort identifiziert zu werden, was für Nervenimpulse durch die sensorische Organe oder Wahrnehmungsorgane festgestellt worden sind. Was man zum Beispiel gesehen hat, Das wird als Sehen im Gehirn, im Sehzentrum, als Bild erst hier dargestellt, während bis dahin nur elektrisch und biochemisch als Impulse vorhanden waren. Zum anderen gehen die Nervenfasern von Thalamus in das limbische System, so wie wir vorhin im anderen Bild gesehen haben, damit gewisse Emotionen auch hier erzeugt werden. Und diese Emotionen werden auch in das Gehirn weitergeleitet, damit dieses Bild, also stellen Sie sich einen Autounfall vor, Sie sind jetzt dabei, und dieses Bild wird mit der Emotion in Verbindung gebracht. Gleichzeitig Sie denken, Sie analysieren, was jetzt hier stattfindet. Und das wird im Sprachzentrum oder über das Sprachzentrum als eine Geschichte formuliert. Und diese Bilder und Gefühle, die dabei aufkommen, und ihre Interpretation über dieses Ereignis werden zusammengebündelt in ihrem Vorderhirn, also Frontalkortex. Und wenn das zu einer Geschichte geworden ist, wird es weitergeleitet zum basalen Vorderhirn. Basalen Vordergehirn ist hier, ungefähr in diesem Bereich, während all diese einzelnen Informationen in diesem Bereich zu einer Geschichte zusammengebündelt werden. Und hier wird diese Geschichte als Langzeitgedächtnis gelagert, um später wieder abgerufen zu werden. In Wirklichkeit ist es noch komplizierter, aber ich habe es etwas einfacher gemacht, nicht? Aber stellen Sie sich vor, es gibt solche Situationen, wo diese einzelnen Informationen nicht zusammengebündelt werden können. So ein Zustand wird Dissoziation genannt. Und das geschieht häufig bei einem traumatischen Ereignis. Ein Autounfall kann auch ein traumatisches Erlebnis sein. Und je traumatischer ein Erlebnis ist, desto schwieriger können solche einzelnen Informationen zusammengefügt werden. Sondern eine bestimmte Information geht direkt ohne Verarbeitung in das Langzeitgedächtnis hinein. So eine Szene im Bruchteil von Sekunden, was für Sie als unaussprechbares, unsagbares Erlebnis wahrgenommen worden ist, geht direkt in das Langzeitgedächtnis hinein. Und das wird von Zeit zu Zeit entweder in Ihrem Albtraum abgerufen oder in Ihrer Tagesvision wieder abgerufen, was als Flashback genannt wird. Und Sie verstehen die Bedeutung dieser Vision, dieses Bilderlebnisses nicht. Was ist das? Das kann eine Farbe sein, das kann ein Gegenstand sein, womit Sie überhaupt nichts anfangen können. Aber das quält Sie. Das quält Sie lange, wenn das nicht verarbeitet wird. In der Behandlung von dem psychologischen Trauma erleben die Psychotherapeuten häufig solche bruchhafte und stückhafte Erinnerungen, die zunächst mal gar keine Bedeutung zu haben scheinen. Aber im Laufe des therapeutischen Prozesses ja, stellt sich der Zusammenhang langsam her, indem dieses Bild mit dem objektiven Vorgang von diesem Unfall, ich spreche jetzt von einem Unfall als Beispiel, zusammengebracht wird und man diese Stücke endlich zu einer Geschichte zusammenfassen kann. Und wenn man so ein traumatisches Erlebnis zu einer verständlichen Geschichte zusammengefasst hat, findet wieder eine Katharsis statt, wie Sie vorhin gefragt haben. Jetzt macht es Sinn. Jetzt verstehe ich, womit alles zusammengehangen hat. Und dann geht die Emotion oder auch angestaute, fixierte Emotionen aus dem Behälter heraus. Aber im limbischen System, so wie wir vorhin gehört haben, sitzen auch übergeordnete Zentren für die vegetative Funktionen. So dass dieses limbische System die Informationen weiterleitet zu Hypothalamus. Ich werde hier diesen Teil etwas größer darstellen. Und das ist Hypophyse. Zwischen Hypothalamus und Hypophyse bestehen viele, viele Nervenfasern wieder. Und diese Nervenzellen stellen Neurotransmittersubstanzen her, aber auch Hormonen her, so wie Sie wissen. Und ja, vielleicht mache ich es noch einfacher. Sie wissen hier, ein Hormon in der Hypophyse Vorderlappen hergestellt wird, das ACTH genannt wird, nicht? Adrenokortikotropic Hormon. Das regt die Nebenniere Rinde an, um Glukokortikoide in die Blutbahn freizusetzen. Aber auch die Impulse vom limbischen System geht über sympathisches Nervensystem, Nervenfasern zum Nebenniere Mark. Was wurde hier hergestellt?
Adrenalin.
Ja, richtig. Ja, vor allem Adrenalin ist interessant für uns jetzt. Ganz richtig. Und dieses Adrenalin regt sympathische Rezeptoren an, um vegetative Funktionen dementsprechend zu aktivieren. Sie sehen, dass die Verbindung zwischen dem limbischen System und Hypothalamus und vegetatives Nervensystem auch hier vorhanden ist, um unser Organsystem dementsprechend zu beeinflussen. Aber auch Hormonsystem beeinflusst auch unser Organsystem. Aber all die Informationen, die Organsystem jetzt also erzeugen, gehen wieder in den Thalamus zurück, sodass hier ein Feedback zwischen dem Gehirn und dem Organ vorhanden ist. Mit diesem Feedback arbeitet unser Körper das innere Milieu, also homöostatisch aufrecht zu erhalten. Dass es zum Überleben befähigt wird. So kommen wir allmählich ja zu dem Eigentlichen. Unser Psyche, was geistige Tätigkeit und in unsere Emotionen beinhaltet, hat eine starke Verbindung mit den Körperfunktionen. Sie sehen hier eine weitere Projektion vom vegetativen Nervensystem und auch körperliche Funktionen. Ich möchte Sie anregen, ja, was für Emotionen mit diesen einzelnen Körperfunktionen, also vegetative Funktionen, in Verbindung stehen können. Wie ist das mit der Pupillenerweiterung? Welche Emotionen würde dabei vorhanden sein oder dabei verantwortlich sein, damit unsere Pupillen sich erweitern? Bitte schön.
Freudige Ereignisse.
Ja? Bitte. Stress und Angst. Ja, ganz genau. Und noch? Bitte schön.
Sympathie.
Ja, kann sein, ja. Ja, kann sein. Je nachdem, immer wenn Sie, solche Sympathie ja, haben, dann kann sein, ja. Ja, welche Emotionen haben Sie sonst? Auch Wut, ja, wenn man wütend ist, dann erweitern sich die Pupillen auch, nicht? Ja, solche Emotionen haben mit vegetativer Funktion zu tun. Wie ist das mit den Tränen? Welche Emotionen stecken dahinter? Ja, vor Wut kann man auch weinen, nicht wahr? Ja, oder Aggression, ja. Aber auch Trauer, nicht wahr? Ganz natürlich. Trauer, diese Traurigkeit, dieses Gefühl ist auch mit dem Tränenfluss zu tun, nicht? Aber auch große Freude oder Rührung. Nicht wahr? Wegen der Schönheit. Die Schönheit kann auch uns so rühren, dass uns Tränen, nicht wahr, da fließen. Was ist denn mit den Speicheldrüsen? Welche Gefühle sind da? Hunger! Ja, sicherlich, nicht wahr? Und auch Appetit. Ja. Was sind mit den Atemwegen? Welche Emotionen können unseren Atemwege beeinflussen? Angst, Wut, ja.
Stress.
Aufregung. Zufriedenheit auch, ja, natürlich.
Schlaf.
Ja, so Entspannung, meinen Sie. Ja. Sehen Sie, verschiedene Emotionen haben verschiedene Einflüsse auf Atemwege, beziehungsweise diese vegetative Funktion. Nicht? Wie ist das denn mit der Herztätigkeit?
Spannung.
Bitte?
Spannung,
ja, dann wie arbeitet Ihr Herz in der Spannung?
Herzklopfen, also schneller halt.
Ja. Taikadi und auch Herzklopfen, nicht wahr? So
es pumpt kräftiger, nicht? Und dabei spielt welches Hormon eine Rolle? Was macht diesen kräftiges, nicht mal Pumpen und Taikadi? Ja, Adrenalin. Danke. Ja, Adrenalin. Nicht wahr? Von der Nebenrieden Mark wird dieses Adrenalin in die Blutbahn freigesetzt und darauf reagiert unser Herz mit dementsprechenden Rezeptoren. Nicht wahr? Kräftig zu pumpen und schneller zu pumpen. Wofür ist kräftiges Pumpen und schnelles, schneller Herzschlag? Wofür? Bitte? Bitte?
Zur Flucht, wenn man zum Beispiel angestanden.
Gut. Flucht oder?
Verteidigung.
Entscheidung?
Verteidigung.
Verteidigung, ja. Flucht oder Verteidigung oder auch Angriff. Nicht? Die Bereitschaft zur Flucht oder zum Angriff, damit unser Körper sofort in Sicherheit gebracht werden kann. Dass wir rennen können oder packen können, anpacken können, zupacken können. Diese Bereitschaft ist damit geschaffen. Aber manches Mal bekommt man so eine Reaktion, ohne dazu eine Notwendigkeit besteht. Dann gerät man in Panik. Der plötzliche Angstattacke oder Panikattacke ist ja deshalb unangenehm, weil diese Reaktion total zweckentfremdet auftreten. Nicht? Wenn man plötzlich Herzklopfen bekommt und schnellen Puls bekommt im Notfall, dann würde man darauf gar keine Beachtung schenken. Wenn aber solche Reaktion in der Ruhe passiert, dann bekommt man Angst. Und weil man Angst bekommt, klopft das Herz noch stärker. So schließt sich der Kreis. Und sehr oft so eine Panikattacke oder Angstattacke liegt so eine Situation zugrunde. Und wenn man von dem Mechanismus weiß, erkennt, dass vielleicht man an etwas gedacht hat, kaum bewusst, aber in seinem Unbewusst hat es genug einen Effekt gehabt, um Adrenalin in die Blutbahn freizusetzen, um dieses körperliche, vegetative Reaktion hervorzurufen. Und man dabei ganz entspannt 30 Minuten einfach diese vegetative Reaktion über sich ergehen lässt, dann beruhigt sich von alleine. Denn unser Körper kann nicht so lange auf diesen Adrenalin-Ausschüttung konstant reagieren. Aber wenn man darauf erneut mit der Angst reagiert, dann erfolgt die erneut Adrenalin-Ausschüttung, sodass dieser Zustand sich über Stunden fortsetzen kann. Gut, dann wie ist das denn mit der, das lassen wir, mit dem Magen. Mit dem Magen. Beschwerden. Mit welchen Emotionen hat es zu tun?
Stress.
Stress, ja. Der Stress sicherlich. Der reizt das vegetative Nervensystem so an, dass die Magensäure schubweise in die Magengrube freigesetzt wird. Und darauf reagiert Magenwand. auch, nicht wahr? Und Muskeln mit verstärkter Bewegung oder Zuschnüren. Aber auch auf Angst reagiert auch Magen und auf Wut reagiert auch. Wie ist das denn mit dem Darm? Haben Sie keine Erfahrung?
Nervosität.
Bitte?
Nervosität.
Nervosität? Wie macht sich dann der Darm bemerkbar?
Vielleicht durch Durchfall?
Ja, zum Beispiel. Aber auch genau das Gegenteil kann auch passieren, nicht? Ja. Verstopfung kann auch nicht mehr passieren. Ja, Sie sehen, dass Emotionen sich in vegetativen Funktionen sehr deutlich bemerkbar machen. Und dieser Zusammenhang zwischen den Emotionen und vegetativen Funktionen liegt bei der psychosomatischen Störungen und psychosomatischen Erkrankungen vor. Erst mit diesem Verständnis können wir in die Störungen weitergehen, um sie besser zu verstehen. Wollen wir jetzt eine Pause einlegen? Ja, gut, dann machen wir jetzt eine Pause. Ja, gut.